Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ja, inwiefern uns toxische Belastungen aus der Umwelt und nicht nur aus der Umwelt, sondern auch aus gewissen Nahrungsmitteln oder aus dem Atmen uns umhauen können, das ist das Thema der heutigen Sendung, die ich mit dem Chefarzt der Paramed aus Baar gerne mit ihm besprechen und diskutieren möchte. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Simon Feldhaus. Danke, dass du da bist.
Dankeschön.
Die Toxizität heutzutage ist ja in aller Munde und trotzdem weiß es viele nicht. Wir wissen was von Feinstaub, was ist sonst noch bekannt, dazu die Bleivergiftungen, wie wir noch hatten. Ich glaube, aus der Geschichte heraus haben wir noch Kupfer und Bleileitungen aus dem Wasser, aber das ist ja auch wieder weg. Mhm. Aber die meisten Menschen wissen nichts von dieser Toxizität, die doch verantwortlich sind für sehr viele schwere Krankheiten.
Ja, und wie? Das ist sicher eines der zentralsten Themata aus meiner Sicht, vor allem im Sinne der Prävention, im Sinne der Gesunderhaltung von Menschen, indirekt natürlich auch in Entstehungsmechanismen von bestimmten Krankheiten. Aber wenn ich die verhindern will, bin ich ja wieder in der Prävention. Mhm. Das ist die Belastung mit toxischen Elementen, nennen wir es mal ganz breit. Und es ist ja schon interessant, Kleidungsstücke werden heute getestet, da weiß man es. Jedes Kleidungsstück wird irgendwo in irgendwelchen Labors gemessen, ob irgendwelche Belastungen von was drin ist. Aus China kommende Jacken werden getestet, dass irgendwas Zeugs drin ist. Da ist man sich irgendwie so ein bisschen bewusst. Aber wo bitte sind die Tests der Lebensmittel? Also wer zum Beispiel hat mal getestet, wenn ein Lebensmittel, wo ich mir irgendwo kaufe, wie belastet ist dieses? Es wird nicht getestet, aber gibt es keine gesetzliche Grundlage. Also es gibt gesetzliche Grundlage zum Testen von Regenjacken. Aber es gibt keine gesetzliche Grundlage vom Testen von Lebensmitteln. Für das. Und damit fängt es dann schon an. Also dieses Bewusstsein, wo kommen die Belastungen her, ist eigentlich praktisch weg. Weil eben Bleileitungen, das wusste man irgendwie, aber die sind jetzt verschwunden. Was man vielleicht aber dann überdenken muss, wir haben in der Schweiz die Tradition der Schießen und der Schießplätze. Und früher oder auch heute schießt man teilweise noch mit alten Gewehren mit Bleikugeln. Mhm. Und jetzt gibt es eben Schießplätze, die heute nicht mehr Schießplätze sind, sondern heute sind da Schrebergärtenanlagen. Mhm. War früher ein Schießplatz.
Ach nein, wirklich.
Und man hat natürlich unten im Boden befinden sich immer noch die Bleikugeln, die halt neben die Scheibe gegangen sind.
Ja.
Und dadurch haben wir in bestimmten Situationen durchaus die Möglichkeit, dass in einem selbstgezogenen, also in einem Garten, den ich selber bewirtschafte, wo ich mich bemühe, mit Wasser und Biodünger zu arbeiten, im Boden sich aber vielleicht noch Blei befindet. Und das wächst dann in meinem Rübchen, wo ich dann gegessen habe. Und da komme ich vielleicht auf den ersten Blick ja nicht drauf zu überlegen, dass das Rübchen, wo ich selber gemacht habe, vielleicht eben doch belastet ist. Mhm. Also es geht nicht darum zu sagen, oh Gott, die ganze Welt ist verseucht, sondern es geht mir darum, ein Bewusstsein zu wecken, dass wir uns mit toxischen Elementen präventiv viel mehr auseinandersetzen müssen, als das eine Rolle spielt. Mhm. Und das ist so mein persönlicher Eindruck. Das hat jetzt überhaupt keine Lobby. Also einfach gar nichts. Wir reden über Elektrosmog, finde ich alles richtig. Alles wichtig, über viele Dinge zu reden, aber wenn ich was, wer redet über die Aluminiumbelastung von unseren Lebensmitteln, von den Menschen natürlich? Wer redet über die immer noch vorkommende Cadmiumbelastung? Arsen ist ein Riesenthema geworden, weil sehr viel Reis, der aus asiatischen Quellen kommt, ist arsenbelastet.
Jetzt ist das ja ein ziemlich heftiger Giftstoff.
Das ist ein Giftstoff, der halt, weil in Asien nutzt man das halt zur Unkraut und Schädlichkeitsbekämpfung.
Und das ist tatsächlich so. Also ich wollte der Reihe nachgehen und die Giftstoffe durchgehen. Ja. Jetzt kommst du mir ein bisschen zuvor. Ja. Mach mir ganz kurz, welche Giftstoffe sind überwiegend diejenigen, die unseren Körper belasten und die wir eigentlich auch verhindern könnten.
Ja, da gibt's so, hat sich ein bisschen was verschoben, da hast du schon richtig gesagt. Früher war es vielleicht mal Blei und Kupfer so. Also heute haben wir so ein paar andere Highlights. An erster Stelle steht Aluminium. Das ist einer der Hauptbelastungsfaktoren überhaupt für uns Menschen, aus der gesamten Umweltkette mal weit gefasst. Zweitens sehen wir relativ häufig Cadmium. Hat unter anderem eine ganz banale Geschichte. Das Zigarettenpapier enthält Cadmium. Wenn ich also die Zigarette rauche, dann löst sich das Cadmium auf und das ist in dem Rauch für mich als Passivraucher vielleicht auch. Mhm. Also in solchen banalen Sachen, alles was gebleicht ist, enthält häufig Cadmium, also auch weißes Papier. Cadmium, Arsen, vor allem Quelle über den Reis.
Glyphosat.
Dann kommen die Nichtmetalle. Glyphosat, ein Riesenthema, obwohl immer wieder erzählt wird, das sei nicht flüchtig, das würde immer nur auf der Pflanze hängen bleiben.
Dr. Mutter hat mir mal erzählt, im Glyphosat ist Arsen drin. Ja. Das haben die Franzosen herausgefunden und haben es verboten.
Ja, nicht nur das, es gibt auch bestimmte Produkte, wo das Glyphosat drin ist und dann ist noch Quecksilber eingebaut, um die Toxizität auf die Schädlinge zu erhöhen. Also da sind dann noch Verknüpfungen eingebaut worden. dann, das sind so die Metalle, wir haben durchaus auch immer wieder mal mit Silber zu tun und das liegt daran, dass zum Beispiel die Sportkleider alle mit Silberfäden ja immer mehr durchsetzt werden und das wird sehr gut über die Haut aufgenommen. Also das ist ein Thema, wo wir immer wieder sehen. Und dann noch so mehr so spurenelementartige Dinge wie Thallium und so, das sind bestimmte radioaktive Elemente, die halt einfach in unserer Natur freigesetzt werden.
Gehen wir der Reihe nach noch was?
Also und ich fasse noch zusammen. Zuletzt die Weichmacher. Das ist mir noch ein wichtiges Plastik. Thema, dass man nicht vergisst, Plastik und Weichmacher, die sind fast gar nicht auf dem Schirm.
Ich fasse zusammen, Arsen,
ja.
Quecksilber, Aluminium,
ja.
Cadmium, ja. Plastik.
Ja.
Vielleicht habe ich was vergessen. Kriegen wir diese fünf Dinge aus unserem Körper wieder raus, wenn wir uns an einen Arzt wenden?
Grundsätzlich ja. Es ist nicht ganz so einfach. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagen kann, das geht einfach so. Das Problem bei diesen Elementen ist, dass es für den Körper nicht immer möglich ist, sie selbstständig rauszuschaffen. Also wir haben viele Möglichkeiten, unseren Körper, wir sagen dem, auszuleiten, zu befreien, zu reinigen. Halt macht er selber. Das Blöde ist, dass aber das gilt vor allem für die Metalle, die sind fettlöslich und hocken wie im Fettgewebe dann fest und sind dadurch etwas schwerer mobilisierbar. Aber wenn man weiß, was es ist, dann weiß man auch, wie man es rauskriegt. Also es ist praktisch möglich, diese Belastungen wieder auszuleiten, indem man dem Körper mit etwas hilft. Das können ganz einfache Sachen sein. Aluminium lässt sich mit siliziumhaltigem Mineralwasser ausleiten. Also nur durch Trinken bestimmter Mineralwässer kann ich das Aluminium ausleiten. Blei, Quecksilber wird ein bisschen schwieriger. Da muss man dem Körper helfen mit Schwefelverbindungen. Altbekannt in der Natur in Russland hat man immer das Schwefel gegeben bei Uranminen, dass die Mitarbeiter gesund bleiben. Also Schwefel ist eines der wichtigsten Elemente der Natur zum Ausleiten. Manchmal muss man aber auch ein bisschen aktiver werden. Wo uns große Sorgen bereitet, sind die Weichmacher. Das ist ein Thema, wo wir noch nicht so viel wissen.
Du bist ja auch ein Experte im Bereich der komplementären Krebsbehandlung. Mhm. Inwiefern sind denn diese Schwermetalle mit einer Verursachungskomponente, die du in der Behandlung zuerst rausnehmen musst, bevor du überhaupt anfangen kannst?
Gehört auf jeden Fall ganz klar in die Hauptuntersuchungsgruppe mit hinein. Es ist gerade bei Krebs gibt es keine Monokausalitäten. Also nur eine Sache macht genau das. Also es gibt nie, Krebs wird nur von dem gemacht, das ist klar. Aber, und das ist gerade hier in der Schweiz, in Genf, herausgefunden worden, dort hat man Proben von Brustkrebs und den Lymphknoten der Frauen, wurden dann operiert worden, untersucht und hat dort enorm hohe Aluminiummengen gefunden. Und Deos Aluminium.
Großartig.
Ja. Das beweist jetzt nicht, dass der Brustkrebs vom Aluminium kommt, ist aber zumindest mal auffällig. Mhm. Und wenn man weiß, was Metalle, unter anderem Aluminium, eben alles machen können, in letzter Konsequenz, die Metalle beeinflussen leider negativ unser Immunsystem. Mhm. Wieder mal so ein Thema. Und das schwächt halt das Abwehrsystem. Naja, wenn das Abwehrsystem gegen Krebszellen nicht mehr so gut arbeitet, können die schneller entstehen. Mhm. Das sind so einfache Mechanismen. Mhm. Bei Quecksilber oder Cadmium oder Ähnlichem können sogar theoretisch genetische Veränderungen passieren, dass also wirklich auch die Entstehung einer Krebszelle getriggert werden könnte. Mhm. Der größte Teil ist aber, dass diese Metalle letztendlich die Verteidigungsfähigkeit des Körpers reduzieren. Mhm. Das ist so ein bisschen das Zentrale. Oder genau das Gegenteil machen, das ist nicht beim Krebs, sondern bei Autoimmunerkrankungen, das Immunsystem triggern, dass es gegen den Körper reagiert, anstatt ihn zu verteidigen.
Ja, das ist der Horror. Nochmals, jeder von uns hat wahrscheinlich diese Schadstoffbelastung. Ja. Ist es eine Präventivmaßnahme, eine geniale Idee, präventiv mal dieses Zeug rauszuholen? Zum Arzt gehen, sagen, ich mache eine Schalatausleitung, ich möchte mal messen, welche Schwermetalle in meinem Körper drin sind und die will ich weghaben. Mhm. Wäre das präventiv etwas, was du sagst, großartig?
Ja, also das wäre zumindest schon mal das Optimum. Und da kommt aber ein wichtiger Punkt und das ist wirklich testen. Ja. Weil wieder wie in vielen anderen Beispielen. Wir beide leben im gleichen Haushalt, wir essen beide das Gleiche. Wir machen einen Test und du hast andere Schwermetallwerte als ich. Weil da kommt eine extreme Individualität hinein, welcher Körper was aufnimmt. Daher muss man es sinnvollerweise testen und dann überlegen, was tut man.
Gut.
Das wäre jetzt die höchste Stufe.
Okay, und aber das wäre etwas empfehlen. Super Cooles. Ja? Für uns alle zu Hause einfach zum Arzt gehen. Muss man wahrscheinlich privat bezahlen. Weil
das ist ja so.
Wird
nicht von der Kasse erstattet.
Okay. Jetzt habe ich die wichtigsten Schadstoffe, toxischen Stoffe, ohne Plastik reden wir später, raus. Jetzt muss ich aber ja verhindern, dass ich die wieder reinkriege. Wo befinden denn sich? Meine Quecksilber weiß ich ja, das ist noch Amalgamfüllungen und Impfungen vom Frühjahr.
Ja.
Gibt es noch andere Härte, die uns Quecksilber vermitteln?
Das ist genau der wichtigste Punkt. Das Ausleiten, ja, ganz nett. Ich muss dafür sorgen, dass es nicht wiederkommt, weil sonst war es ja für die Katz. Mhm. Und das ist jetzt die Kunst. Was kann ich tun, um zu vermeiden? Dazu muss ich wissen, wo es drin ist. Nehmen wir gerade mal Quecksilber. Ja, Amalgamfüllungen, die sind fast nicht mehr da. Insofern ist die Quelle langsam versiegt. Impfungen leider immer noch. Es sind wenige, die Quecksilberderivate enthalten. Da kommt Aluminium dann nochmal ein Thema auf. Energiesparlampen.
Ja, großartig. Ja, ja, ich hab's
gehört. Die Energiesparlampen, nicht LED, die klassischen Energiesparlampen, das sind Quecksilberschleudern. Die müssen im Sondermüll entsorgt werden. Und wie oft sieht man, dass Menschen diese Lampen, wenn sie kaputt sind, einfach in den Hausmüll werfen. Und dann geht das in die Verbrennungsanlage und da wird Quecksilber eben freigesetzt. Also das ist beim Quecksilber das Thema.
Na, die Feuerwehr hat da noch eine Richtlinie.
Ja,
48 Stunden Türen auf und weg.
Ja, ja. Also das
weiß keine Hausfrau.
Nein, gar nicht. Und das ist gefährlich, wenn so ein Ding im Zimmer kaputt geht, muss man aufpassen. Also das ist beim Quecksilber so. Arsen, Reis, also wirklich, da muss man eher auf europäischen Reis setzen. Der scheint nicht das Problem zu sein. Es scheint primär der asiatische Reis zu sein. Noch schlimmer die Reiswaffeln. Da gibt es sogar Deutschland, das Deutsche Bundesbehörde für Gesundheit, warnt vor dem Verzehr von Reiswaffeln bei Kindern.
Ist nicht wahr.
Und also asiatischer Reis, nochmal, wir reden nicht von europäischem Bio-Reis.
Also wir müssen immer lesen, woher kommt es.
Genau, ja? Gucken, wo es draufsteht, wo kommt es her.
Gut.
Das ist vor allem Arsen, ist da drin. Cadmium, das wäre weißes Papier, sollte man nicht verbrennen und die Luft einatmen, das eine.
Da weiß ich noch etwas, und zwar früher war ja immer Blei im Benzin drin, dann hat man ja das Blei frei gemacht, musste aber Cadmium reintun.
Genau.
Und das heißt, wir haben dieses Cadmium eigentlich immer in der Luft.
Ja, in der Luft, in der Umweltkette, das ist eben der Punkt. Wir können uns nicht vor allem schützen.
Also Cadmium können
wir uns... Genau, vor Cadmium kann man gar nicht. Es gibt auch leider immer noch Restzustände von den Nickel-Cadmium-Batterien der früheren Geschichten, die halt dummerweise dann eben doch nicht entsorgt wurden in den Batteriebehälter, sondern in den normalen Müll. Wir haben natürlich immer wieder auch Verschmutzungen durch Industrie und Ähnliches. Wo ich aber eigentlich den Hauptschwerpunkt lege, weil da wäre es sehr einfach, was zu tun. Und wo für mich ein absolut katastrophaler Umgang ist, ist Aluminium. Das ist, Aluminiumfolie hat in der Küche nichts zu suchen. Null. In Bezug auf Berührung mit Nahrungsmitteln. Ja. Wenn ich mit der Aluminiumfolie keine Ahnung was abdecke, ja, okay. Aber Aluminiumfolie darf nie in Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Weil es löst sich auf. Noch schlimmer ist, wenn es dann warm wird.
Grillieren
oder im Backofen Aluminiumfolien. Und die kommen auf Kontakt mit Lebensmitteln. Das ist nicht gut. Dann natürlich leider immer noch, und das ist einer der Punkte, wo man sehr stark kritisieren muss, dass die Industrie nicht mehr dahinter ist. In mehr als der Hälfte der Impfung ist Aluminium als Impfzusatz dabei. Und das braucht man, damit die Impfreaktion besser wird. Aber man müsste nicht Aluminium haben, es ist nur billiger. Also das ist ein Thema. Dann natürlich aluminiumhaltige Dosen oder Ähnliches. Also vor allem da, wo Aluminium mit dem Lebensmittelkette in Verbindung gerät, Aluminiumdosen. Katastrophe.
Also da reagiert wahrscheinlich die Säure mit einem Ionenaustausch, mit den Metallionen, oder?
Ja, genau. Also vor allem, wenn Aluminium sauer wird und heiß, super genial. Und noch besser in so einem Steamer oder so, und dann ist da noch Zeugs und so. Katastrophe. Also da werden Aluminiumkonzentrationen erzielt, die sind dramatisch. Und
mit brutalen Auswirkungen auf unseren Körper.
Ja, vor allem, wenn das schon Babys bekommen, über irgendwelche Milch.
Aber keine Studien da, nichts da.
Es gibt ganz, ganz wenig Studien. Es gibt leider nur noch einen einzigen Forscher weltweit, der das tut. Das ist Chris Exley aus England. Der ist der letzte verbliebene Aluminiumforscher. Alle anderen wurden platt gemacht, weil keine Forschungsgelder mehr da waren. Also sind sie einfach pleite gegangen. Und er ist der letzte, der noch klinische Aluminiumforschung betreibt. Also die Auswirkungen von Aluminium auf die menschliche Gesundheit studienhaft beweist, im Labor macht, Gewebsproben aus Gehirnen entnimmt von verstorbenen Menschen, bei Alzheimer klare Ergebnisse hat, klare Hinweise, dass Autismus mit Aluminium verbunden sein kann und. Also es gibt eigentlich schon noch gewisse Daten, aber es ist halt nur noch ein Forscher und naja.
Es ist sicher kein Zufall, dass die ganzen Deos verschwunden sind und plötzlich...
Genau. Gewisse Dinge hat man wahrgenommen und dann hat man, wenn man es jetzt mal sehr plakativ formulieren will, man hat die Bevölkerung zufriedengestellt, indem man das Deo verboten hat.
Aber jetzt hat man ja Nanopartikel reingetan, genau. Da weiß ich nicht, ob das jetzt die Pest oder die Cholera ist.
Ja, genau. Man hat das dann dafür über was anderes gemacht und die Frage ist, ob das besser war. Das ist die andere Geschichte, aber zumindest mal da ist es raus. Und das Dumme ist, dass jetzt alle denken, das Problem sei erledigt. Und das ist es überhaupt nicht. Also deswegen muss man da bewusst sein. Also versuchen, auch hier wieder gesund zu leben, gesund zu essen, indem man auch die Lagerung und die Verpackung der Lebensmittel sich überlegt.
Also wir haben nichts gegen Aluminium, aber wir haben was dagegen, dass Aluminium in Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
Da hat es nichts zu suchen.
Gut. Ja. Gut, ja, was mache ich dann? Dann haben wir so unsere Plastikbehälter, die sind ja auch nicht besser. Ja. Also müssen wir uns Glasbehälter kaufen, genau, oder umstellen mittelfristig auf Glas. Ja? Ja,
das ist ganz klar, dass Glas als Aufbewahrungsobjekt ist mittlerweile, war früher mal so, die Einmachgläser, muss wieder eine Renaissance erleben, dass man wirklich so viele Dinge in Glas lagert. Und das Schöne ist, wir haben ja auch in der Schweiz jetzt die ersten Unverpacktläden, wo man wirklich ja hingehen kann mit seinen eigenen. Ja. Da sollte man aber dann nicht einen Aluminiumbecher mitnehmen, was ich auch schon gesehen habe.
Oder einen Plastiksack.
Sondern wenn nimmt man dann einen Glasbehälter mit, füllt dann seinen Reis oder was auch immer, den die da haben, ab. Und es geht dann schon. Und es ist schön, dass diese Kultur langsam auflebt. Aber die brauchen noch unbedingt sehr viel Unterstützung. Das sind immer noch kleine Idealisten, die das tun.
Mir ist noch ein Stoff in den Sinn gekommen, wo ich vorher nicht aufgezählt habe. A, kann man den ausleiten, und B, sollte man es auch verhindern, nämlich Fluor. Was ist da deine Sicht?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz große Diskussion wert. Fluor ist ein Element, nicht primär ein Schadstoff, sondern ein Element aus der Natur, wo natürlich bekanntermaßen in den Zähnen ein Thema ist für den Zahnschmelz und für die Festigkeit und Struktur der Zähne. Das heißt, es ist wichtig, dass für die Entstehung der Zähne Fluor da ist. Jetzt ist die Frage, wie alles im Leben, Dosis und Menge und Häufigkeit. Und muss man schon bei einem Zahnpasta, beim Kind zum Beispiel, hohe Mengen Fluor einbauen? Da gab es eine Zeit, wo das gepusht wurde, weil man auch dachte, das schützt auch den Knochen vor Osteoporose. Es hat ihn härter gemacht, aber brüchiger. Also man hat dann eben wieder feststellen müssen, es war gar keine schlaue Idee.
Versuchen die Atome.
Fluor ist tatsächlich so eine Geschichte, wo ganz ohne kann dazu führen, dass der Zahnschmelz bei den Kindern nicht ausreichend fest wird. Aber oft wird es viel zu hoch dosiert. Und deswegen ist auch elementar wichtig, niemals Zahncreme von Erwachsenen für Kinder benutzen. Weil wenn da Fluor drin ist, ist die Dosis natürlich viel zu hoch für das Kind. Also das ist, ausleiten ist relativ einfach. Das ist beim Fluor glücklicherweise nicht so schlimm. Das wird im Knochen allerdings, das ist dann ein bisschen blöd, da kriegt man es nicht mehr raus. Wenn man jetzt wirklich hohe Mengen einnimmt, dann kann das im Knochen gespeichert werden. Da wird es schwierig. Ansonsten ist es eigentlich mit einfachen Ausleitungsmechanismen auch möglich. Mhm. Wenn es im Knochen gefangen ist, allerdings nicht mehr.
Okay, also wir haben ein paar Dinge, die wir wirklich verzichten können. Aluminium kriegen wir weg aus unserem Körper, Cadmium jetzt eher nicht. Da muss man vielleicht alle Jahre mal helfen, kontrollieren. Quecksilber müssten wir eigentlich nicht mehr groß haben, wenn gewisse Dinge verzichtet sind, außer die Impfung. Da muss man halt dann auch wieder vielleicht ausleiten, wenn es eine Pflichtimpfung gibt, oder? Dann kommen wir wirklich nahtlos in das Thema rein. Wasser, Glyphosat und was?
Also das Thema Wasser und Wasserbelastung, das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Dass wir hygienisch gesehen in der Schweiz eine tolle Trinkwasserversorgung haben, müssen wir nicht diskutieren. Ja. Aber andere Sachen, die im Wasser halt auch noch drin sein können.
Ich glaube, Wasser ist nicht drin, oder?
Ja, eben genau. Mhm. Und da gibt es eben die Trinkwasserverordnung, und die sagt eben, was man nicht testet, respektive was man testet, und das, was da nicht draufsteht, wird gar nicht erst getestet. Mhm. Und es steht sehr viel drauf, wo man nicht testet. Und
es gibt auch keine Kläranlage, die behauptet, dass sie Medikamente oder Hormone rausnehmen würde.
Geht gar nicht, weil über die Mechanismen ist das gar nicht machbar. Da muss man solche Filtermembranen einbauen. Das wäre technisch Riesenaufwand. Und da haben wir tatsächlich einiges an Belastungen. Das fängt mit Glyphosat an. Das geht aber auch über ganz banale Sachen wie Hormone. Durch die Antibabypille wird sehr viel Hormon in den Urin abgegeben. Das geht dann in die Trinkwasserversorgung, wird nicht rausgefiltert.
Darf ich da eine ketzerische Frage stellen? Diese Infertilitätsrate oder auch die Spermienflüssigkeit von Männern, die noch ein Zehntel ist von dem, was auch mal. Siehst du Zusammenhänge zwischen Wassertrinken und Fleischkonsum? Zusammenhang?
Es gibt leider zumindest nicht mir bekannt, wirklich mal reale Untersuchungen, wo man das wirklich mal angeguckt hat, dass bei Männern, Frauen, kinderlose Paare oder so, dass man mal deren Trinkwasser und so mal alles angeschaut hätte. Aber es ist dringend verdächtig, weil wir wissen auch, dass in bestimmten Fischpopulationen Unfruchtbarkeit mehr wird, wenn die in Wässern schwimmen, die eher mit dem Abwasser in Verbindung stehen. Es ist zumindest nachgewiesen, dass es messbare Mengen, banal Östrogen, im Trinkwasser hat. Heißt auf Deutsch, ich habe eine gewisse Art von Pille durch das Trinken von Trinkwasser, vor allem wenn ich das bewusst besonders viel mache. Also ich trinke nur aus dem Hahn, dann ist das nicht auszuschließen, dass je nachdem, wo ich vielleicht wohne, das dürfte jetzt in einem Walliser Bergdorf eher nicht das Risiko sein, aber so Großraum Zürich zum Beispiel, wo halt über Oberflächenwasser auch die Trinkwasserversorgung stattfindet, da bin ich mir relativ sicher, hat das einen vielleicht sogar erheblichen Einfluss.
Also wir haben mal einen Test gemacht, dass sich die Hormone mit der Sonne verdunsten und dann eigentlich über die Wolke, über die Berge wieder runterkommen. Ja. Also auch die Bergseen sind da nicht
wahrscheinlich nicht ohne.
Lass uns ins Thema Plastik noch reinsteigen, die letzten Minuten. Man weiß fast gar nichts. Aber was stellt man fest in der Medizin?
Das ist tatsächlich eines der großen schwarzen Löcher. Forschung findet da nur auf Minimalstgebiet statt. Einzelne selbstinteressierte Forscher, die was tun, eine, wie soll ich sagen, geförderte, vielleicht sogar politisch geförderte Forschung, so zumindest findet nicht statt, weil will man vielleicht lieber gar nicht wissen. Was man aber schon weiß über die Belastung mit Weichmachern einerseits oder auch Mikroplastik, sind zwar zusammenhängende, aber unterschiedliche Dinge. Das eine sind wirklich die Weichmacher, also sind Stoffe, Bisphenole oder sowas, die also den Kunststoff weich machen, sich dann auslösen und benutzt werden. Und das andere ist Mikroplastik, klein verhäckselte Plastikteile, die sich in Fischen oder sowas befinden. Sind wie zwei unterschiedliche Dinge. Mikroplastik kann man nicht messen, weil das ist irgendwie im Gewebe. Das heißt, da müsste ich eine Gewebsprobe nachher haben oder so. Das kann man nicht einfach so messen. Weichmacher können wir heute schon sehr gut messen in Blutproben. Und wenn man das macht, sieht man, dass die Belastung der Weichmacher teilweise dramatische Mengen annimmt.
Und weiß man, was daraus passiert?
Noch eben nicht, zumindest nicht wirklich kausalkettenmäßig. Man lässt aber zumindest auch hier wieder vermuten, wenn man testet, was passiert, wenn man diese Weichmacher wiederum mit menschlichen Abwehrzellen verbindet, also im Labor solche Weichmacher auf menschliche Abwehrzellen gibt, dass das eher in Richtung übergeht, also wieder Inflammation, Entzündung, Autoimmunkrankheiten. Es lässt also vermuten, dass diese Weichmacher vor allem in diese Richtung auch wieder immunologisch triggern. Beim Mikroplastik, wir wissen einfach, man hat gefunden, dass es in Gebärmutter oder in Plazenta genauer gesagt, im Mutterkuchen nachgewiesen wurde.
Also eine Blackbox.
Das ist eine große Blackbox, die uns möglicherweise später beschäftigen wird. Deswegen also müssen wir uns da auch sehr präventiv verhalten.
Ich habe schon im Schweizer Fernsehen eine Sendung gesehen, wo man Fische untersucht hat auf Plastik. Und wenn man das sieht, wie viel das da schon drinsteht. Also wir wollen ja eine Präventiv-Sendung machen. Wie kann ich denn auf solche Herde, ich meine, da darf ich keinen Fisch mehr essen?
Ja, also, das wäre jetzt die eine Variante. Da sehe ich jetzt momentan vor allem halt wirklich, wirklich, wirklich die Bemühung, es selber nicht zu erzeugen. Also wirklich bei sich selber anfangen. Und ich weiß, man versagt ja auch immer selber immer wieder zwischendrin, weil
also es
ist ja dann doch mal
irgendwo
einfacher. Genau. Sowas nehmen und halt wirklich versuchen, nicht unnötig viel Verpackungsmaterial. Das ist so, man geht natürlich dann doch schneller mal im Großhandel und nimmt eine...
Ja, aber geh mal in den Großhandel und kauf einen Käse, der ist ja auch eingepackt. Ja,
dazu müsste ich in eine Käserei oder einen guten Käseladen, wo er offen steht und so. Das ist
aber aufwendiger. Aber der verpackt es auch in ein Papier mit einer Folie aus Plastik.
Der muss es dann wieder sinnvoll, am besten nehme ich meine Dose mit, der tut mir den Käse in meine Dose. Naja, da ist ja jeder sich selber immer ehrlich,
macht man
dann auch nicht immer.
Es ist kompliziert, oder?
Ja. Und aber das wäre schön, wenn alle sich ein bisschen bemühen würden. Aber ist schwierig. Wir müssen einfach versuchen, uns ein Bewusstsein zu machen. Es gibt ja so das Extrembeispiel, wo ich wirklich bewundernswert finde. Es gibt Menschen, die plastikfrei leben. Das ist enormer Aufwand, den man da betreiben muss. Es geht. Es ist ein enormer Aufwand. Jetzt muss man es vielleicht nicht so betreiben, aber so ein bisschen doch sich so das Beispiel mal nehmen. Und wenn jeder überall ein bisschen was Kleines anfängt, ist doch schon recht viel. Also wenn jeder sagt, okay, nein, das und das ändern wir und wir nehmen da doch mal weniger und beachten wirklich drauf, dass wenn wir Äpfel holen, nehmen wir sie offen und nicht diese in dieser Kunststoffverpackung mit der Kunststofffolie eingepackten Äpfel, sondern nehmen sie wirklich aus dem freien Regal heraus. Solche Dinge, dann haben wir schon mal was gewonnen, aber es ist eine große Herausforderung für uns alle in die Zukunft.
Jetzt weiß man ja aus der Krankheitsindustrie, dass Schwermetalle auszuleiten wären. Man kann das machen. Wir haben über Präventivmaßnahmen geredet. Ja. Aber im Bereich Mikroplastik und Plastik und so weiter kann man nicht entgiften.
Zumindest nicht im Sinne von, dass man jetzt wirklich dahinstehen dürfte und sage, so, das ist bekannt, da hat man jetzt das getestet. Also bei Schwermetallen weiß man es wirklich, wenn ich einen Chelatkomplex gebe oder mit Selen und Schwefel schaffe. Das kann man nachher auch im Urin messen, dass das ausgeschieden wird. Da ist Wissen vorhanden.
Ja.
Bei Weichmachen fängt es so langsam an, dass es gehen würde, auch wahrscheinlich mit Schwefelverbindungen und Ähnlichem. Bei Mikroplastik weiß man einfach wirklich noch gar nichts, weil es halt an Diagnostik auch schon mangelt. Da ist Wissen halt nicht vorhanden, aber wir gehen mal davon aus, dass natürlich alles, was wir mit den Ausscheidungssystemen machen, wieder gesundes Wasser trinken, vernünftig leben, mindestens mal dazu beiträgt, das zu tun. Aber müssen wir ehrlich sein, da sind wir noch nicht weit genug und da muss auch die... Wenn wir es mal unter dem komplementärmedizinischen Begriff, da müssen wir auch dranhängen und Erfahrungen sammeln, forschen, wie wir das vielleicht sinnvoll alles tun können. Da ist ein bisschen Enthusiasmus gefragt, als Forscher tätig zu werden. Das ist allerdings leider auch immer weniger werden.
Und sie macht dann immer wieder das Immunsystem zu stärken, denn der Körper, ein gesunder Körper kann auch sehr wohl gut entgiften.
Das ist so. Den Körper in der Regulation halten, in der Fähigkeit halten, in der Grundidee halten und einfach seine eigenen Ressourcen stärken.
Ich wundere mich immer wieder, jetzt auch in unserem Gespräch, wie einfach gewisse Dinge auf den Markt kommen. Ja. Und jetzt testet mal und mal schauen, was in 15 Jahren passiert. Mhm. Wie viele Leute erkranken? Wird es ein Thema? Wird es keins? Ich erinnere ja an Asbest. Wie lange ging es das, bis es verboten wurde? Ja. Im Bereich Elektrosmog reden wir auch schon Ewigkeiten darüber, dass es gute Studien gibt, die sagen, dass es bei weitem nicht gesundheitsunschädlich wäre.
Ja.
Es ist schon krank, wie wir uns Menschen manchmal
wieder tun. Also das Bewusstsein für die gesunde, saubere Umwelt und das gesunde, saubere Innensein steht ganz weit hinten. Und das wäre in der Prävention eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Aber daheim schaffen wir es, weil jeder putzt seine Wohnung jeden Tag, weil wenn da Staub auf dem Boden ist, will ich das nicht.
Genau.
Da ist klar. Und am Samstag fahre ich mein Auto in die Waschanlage, weil dreckig darf es nicht sein.
Genau. Schein statt sein. Wie wirklich nach außen statt nach innen.
Ja, genau. Das ist das Thema, oder?
Also die Dusche im Inneren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, absolut sinnvoll. Wir haben es gehört, auch mal eine Entgiftung zu machen übers Messen. Was ist alles in meinem Körper drin? Rausnehmen das Zeug, was zu viel drin ist, nach Anleitung des Arztes, das macht total Sinn. Und eben diese Belastungskomponente runterfahren, indem man einfach auf gewisse Dinge verzichtet im Leben. Das ist etwas, was eine optimalste Präventionsmaßnahme ist für ein gesundes Alter.
Gell? Unbedingt.
Ich danke dir ganz herzlich,
lieber
Dr. Simon Feldhaus. Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Weiterverbreiten der Sendung und alles Gute auf Wiedersehen miteinander.